Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Archivbegleiter On Air und dem genealogischen Wochentalk. Wie versprochen gibt es heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Barbara über die genealogischen Vereine. Nachdem wir uns im ersten Teil über den Deutschen Genealogentag unterhalten haben, geht es diesmal um die Vereinskultur in der Genealogie, über Publikationen, Freiwilligenarbeit und die Frage, wie Vereine in Zukunft bestehen können. Barbara spricht offen über ihre Erfahrungen in der IGGP, über Nachwuchsarbeit, geteilte Verantwortung und neue Wege, Menschen für genealogische Projekte zu begeistern. Also lehnt euch zurück und hier kommt der zweite Teil zum Wochentalk über genealogische Vereine.
Was ich jetzt gerade noch angeschnitten hatte, es gibt ja Vereine, die sind recht aktiv, auch was die Publikationstätigkeit angeht. Das heißt, die bringen auch ganz viel Schriften raus, das sieht man ja auf dem Genealogentag auch immer, dann die ganzen Tische voll liegen. Ich glaube, das ist auch ein extremer Unterschied zwischen den Vereinen nochmal. Die einen sind da unheimlich aktiv, die anderen, da gibt es keine wirklichen Publikationen heute mehr dann.
Ja, also vielleicht nicht mehr unbedingt im Print. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, ne, zu sagen, will ich tatsächlich immer, weil Drucken ist ja auch nicht das Billigste auf dieser, oder auch nicht das Nachhaltigste auf dieser Welt, so gerne ich gedruckte Bücher habe. Also ich möchte hier keine Gerüchte aufkommen lassen. Ich selber liebe gedruckte Bücher und so digital, wie ich sonst unterwegs bin, aber nicht bei Büchern. Aber sich quasi eher verschieben und sagen, ich gehe dann auf die virtuelle Schiene oder ich verschiebe das irgendwie als PDF. Aber der Unterschied ist schon grob. Also als ich zum Beispiel Mitglied bei der AGOF wurde, da habe ich mich wirklich gewundert. Also gefühlt bekomme ich alle 2 Monate von denen so ein Mitteilungsheft. Und angehängt ist meistens irgendwie eine Schrift, die halt irgendein Mitglied verfasst hat. Aber da liegt es dann natürlich auch wieder daran, wie aktiv sind die Mitglieder in so einem Verein. Also ich kann ja niemanden zur Quelle tragen. Und ich kenne das ja selber, also ich habe es ja vorhin erwähnt, ich bin ja bei der IGGP Präsidentin, bei der International German Genealogy Partnership. Oh Gott, wenn du das 4 hintereinander gesagt hast, weiß auch, dass du Fusseln am Mund hast. Da ist es immer unwahrscheinlich schwer, quasi Freiwillige zu finden. Also wir wollen jetzt zum Beispiel gerade die Partnerzeitung übergeben, weil die jetzt seit 10 Jahren gemacht hat, die sagt, ich bräuchte mal eine Pause. Ja. Und da ist es jetzt wirklich ganz schwer zu sagen, mit wer übernimmt die jetzt. Sie muss auch nicht so bleiben, wir wollen was anderes machen oder wie auch immer. Aber also die Leute aktiv zum Mitmachen zu gewinnen, ist schon, finde ich, schon schwer. Du hast halt in den meisten Vereinen, glaube ich, hast du so einen Kernsatz von, ich würde mal unterstellen, wenn du gut bist, 10%. Ja. Die wirklich, wirklich aktiv was machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Vorstand, sondern auch Leute, die sich an Projekten beteiligen. Ja. Und der Großteil, und da zähle ich mich ja, wie ich das vorhin gesagt habe, irgendwie auch dazu, die dann quasi konsumieren und ihren Beitrag bezahlen. Was auch völlig okay ist, aber für die aktive Mitarbeit ist das natürlich schwierig. Und wenn sich keiner meldet, kann ich auch keine Publikationen irgendwie rausgeben.
Ja. Aber ich denke, das ist so ein vereinsübergreifendes Phänomen. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wenn ich das anschaue, ich war oder bin Mitglied in Trägerverein von einer Gedenkstätte. Ich bin Mitglied in einem Förderverein von einer Schule, war da auch Vorsitzender gewesen bis letztes Jahr. Und das ist überall das Gleiche. Das sind wirklich immer ungefähr 10%, die sich wirklich, manchmal sogar weniger, die sich da aktiv einbringen. Das ist überall. Das ist wirklich ein vereinsübergreifendes und themenübergreifendes Problem. Ich glaube, bei Sportvereinen ist es auch ähnlich. Also Leute, die dann wirklich im Vorstand aktiv sind. Aber ja, ich glaube, das ist ein prinzipielles Phänomen, das ist immer weniger. Und da sind wir eigentlich bei der letzten Frage schon.
Ja.
Die Vereinsarbeit wie die Vereinsarbeit in der Zukunft aussieht.
Also ich rede jetzt wieder nur von mir. Für mich müsste sie weniger verpflichtend sein. Und was ich damit meine ist, wenn man auf jüngere Mitglieder irgendwie abzielen möchte, um halt auch die Langfristigkeit von so einem Verein zu gewährleisten, dann ist das arbeitnehmende Bevölkerung. Ja? Und ich kann mich nicht in irgendeiner Vereinsposition, also ich sehe mich überhaupt nicht in noch irgendeiner Vereinsposition. tatsächlich nicht. Weil gerade deutsche Vereine inklusive Vereinsrecht, du bist ja nicht nur, also A, kommst du selber zu deiner Forschung nicht mehr. Das ist mit jedem Vereinsvorstand, mit dem ich rede, sagt zu mir, also selber geforscht habe ich das letzte Mal, weiß ich eigentlich gar nicht wann. Weil man im Grunde mehr mit der Vereinsarbeit beschäftigt ist. Das heißt, Vereinsrecht ist ja auch nicht das Unkomplizierteste irgendwie in Deutschland und worauf man da irgendwie alles achten muss. Und dann ist das auch wie so ein Sack Flöhe hüten, weil jedes Mitglied irgendwie natürlich auch was zu sagen hat. Dafür ist man in der Demokratie in dem Verein. Ich denke, wenn Vereinsarbeit eher projektmäßig wird. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel von der IGDP, war das vor 2 Jahren, hatten wir mal so eine Workshop-Reihe angeboten. Wir nannten das IGDP lädt ein. Da hatten wir genau das als Thema, wie man die denn jünger macht. Und wir haben dann tatsächlich mal die jüngeren Leute, also die Kinder, gefragt. Statt über sie zu reden, haben wir mal mit ihnen gesprochen, ja. Die Teenager. Und die haben zu uns gesagt, naja, wenn es mir zum Beispiel, also wenn es jetzt um Vereinspositionen geht, wenn ich mir den Job einfach teilen könnte. Ja, also wenn man zum Beispiel von jeder Position irgendwie 2 hat, die sich das dann irgendwie aufteilen und man nicht alleine in irgendwie in dieser Verantwortung und auch in der Verpflichtung und auch in der Arbeitsbelastung ist. Vereinsarbeit, Vorstandsarbeit ist Zeit, das ist anstrengend, ja. Und das ist zeitraubend. Und ich glaube, wenn du über arbeitende Bevölkerung redest, die also wirklich noch ihren, und wenn es gut läuft, haben sie ihren 9-to-5-Job, also von 9 bis 5, aber die wenigsten arbeiten noch so, dann glaube ich, würde es helfen, wenn man das einfach aufteilt oder in Projekten arbeitet oder nicht Positionen für die nächsten 3 Jahre ausschreibt, sondern vielleicht mal für ein halbes oder für 3 oder das irgendwie kürzer mal macht und dadurch die Hemmschwelle sinkt und die wirklich den Zugang zu so einer Position erstmal senken.
Aber würde ja bedeuten, wenn man, also wenn ich das raushöre, dann hat man prinzipiell ja Probleme, Leute zu finden. Und wenn man dann jetzt die Sachen noch aufteilt, wird es ja jetzt noch schwieriger. Aber vielleicht hätte man dann mehr Chancen, Leute zu finden, wenn man die Hürden sozusagen, wenn die Hürden nicht so hoch sind. Wenn die Leute sich leichter, wenn die Aufgaben geteilt werden und die Leute sich leichter dafür entscheiden, halt ein Amt zu übernehmen.
Ja, genau. Ja, also wenn ich einfach aus einer durchschnittlichen Arbeitsbelastung von, ich sage jetzt mal 10 Stunden die Woche, wenn ich daraus einfach 5 mache.
Ja.
Ja, das ist für jemanden, der den ganzen Tag arbeiten geht, ist das schon ein Unterschied, ob ich abends 2 Stunden nochmal da sitze oder ob ich abends nochmal 1 Stunde mich irgendwo ranhocke.
Ja.
Ja. Und was ich auch finde, weil ich wurde auch schon, also ich mehrere Male angefragt, ob ich nicht in einem Vereinvorstand mitarbeiten möchte, hat immer nein gesagt, bis auf das eine Mal, wirklich mehr Unterstützung bei dem Reinwachsen in diese Rolle oder in einen Vereinsvorstand. Also wenn wir jetzt über nicht nur über Mitgliederwachstum, sondern tatsächlich über Vorstandsarbeit und Vereinsarbeit reden.
Ja.
Weiterbildung, auch tatsächlich was so Vereinsrecht angeht, weil das ist, also mein Vater war 30 Jahre Vereinsvorstand, Vorsitzender. Das ist nicht mal eben so, was man so eben mal so nebenbei macht. Und da kannst du dich auch ganz schön in die Nesseln beisetzen. Und ich glaube, auch das schreckt viele Leute ab, dass sie sagen, oh Gott, was bedeutet denn das eigentlich für mich? Ich glaube, war das Timo in Oldenburg oder war das der Klaus in Schleswig-Holstein? Die haben tatsächlich mal eine Stellenausschreibung gemacht.
Ja.
Und die an die Mitglieder verschickt. Ja. Also nicht einfach nur, oh, wir suchen Leute im Vorstand, sondern tatsächlich, wir suchen konkret für die und die Position, das beinhaltet die und die Verantwortlichkeiten, das und das, so und so viel Arbeitsaufwand ungefähr im Durchschnitt. Und Timo. Und aber Timo war zu mir, sagte, er war wirklich überrascht, wie viel Rücklauf da kam. Also A, einige Leute, die gesagt haben, nein, danke, habe ich kein Interesse dran, aber das waren Menschen, die sich vormals niemals gemeldet haben. Und B, die dann nochmal nachgefragt haben, was bedeutet das genau. Also da kam gleich eine Unterhaltung, da kam eine Interaktion und ein Dialog zustande mit, oh, das kann ich nicht, aber wie kann ich denn trotzdem helfen?
Ja, also das kann ich durchaus unterstreichen. Man soll eben dann die Form einfach mal wählen, wie man Leute anspricht und dann aktiver werden und dann wirklich auf konkret ansprechen und das Gespräch suchen. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir hatten den Vorstand in dem Förderverein von der Schule neu zu besetzen und ich habe dann wirklich ein Rundschreiben an die ganze Schule, an die alle Eltern sozusagen dann gemacht und insgesamt habe ich 8 Telefonate geführt. Es haben sich tatsächlich auch neue Eltern, die jetzt sagen, frisch in die Schule gekommen waren, dann bei mir gemeldet per Telefon und dann konkret nachgefragt, was würde das dann bedeuten und dann konnte man eben auch konkret ins Gespräch sein, was kannst du dir denn vorstellen, wie viel Zeit kannst du dir denn einbringen, wo hast du Angst, wo sind Ängste vielleicht und dann konnte ich die auch konkret nehmen und ich habe dann echt das Glück gehabt, dass ich bei einer Mutter dann das Glück hatte, dass sie dann bereit war. Die hat gesagt, ja, ich mache das. Mir wäre zwar stellvertretender Vorsitzender lieber, aber ich sage, ja, aber einer muss den Job machen nun mal, einer muss den Hut aufsetzen. Und dann haben wir aber tatsächlich eine gute Lösung gefunden und die arbeiten jetzt weiterhin sehr eng zusammen. Also der Beisitzer und der Stellvertreter und die Vorsitzende, das funktioniert. Die sind ein super Team und die teilen sich die Arbeit gut rein. Gemeinsam mit der Schatzmeisterin. Und da haben wir eine gute Lösung gefunden, aber wir haben ganz schön geschwitzt. Und ich habe dann, im Endeffekt war es tatsächlich ein Brandbrief. Und wenn das bei Vereinen dann wirklich so ernst ist, dass man sagt, wenn sich keiner findet, müssen wir den Verein leider abwickeln. Müssen wir den leider auflösen. Und das ist bei einem Förderverein für eine Schule heftig.
Ja.
Weil da hängt ganz schön viel dran. Es hängt bei allen Vereinen, glaube ich, was dran. Ja. Und wenn es halt auch einfach der eigene jahrelange Einsatz dafür ist und die Erfolge, die man auch im Verein hatte. Und aber ich denke, das hilft dann auch, einfach mal die Strategie ändern, mal anders auf die Leute zugehen und nicht erst in der Vereinsversammlung fragen, wer will denn heute mal.
Genau, wer hat dann irgendwie Lust drauf.
Ja.
Und weißt du was, ich befürchte, dass mit diesem, wenn wir niemanden finden, dann wird der Verein abgewickelt. Ich befürchte tatsächlich, dass das über kurz oder lang, also mittelfristig bestimmt auch einige genealogische Vereine in Deutschland treffen
wird. Ja, denke ich auch.
Das ist tatsächlich meine Befürchtung, wo ich sage, wenn sich da niemand findet, dann, weil einige Vereine sind tatsächlich so überaltert, also und dass sich da auch keiner mehr findet, der die Vorstandsarbeit macht. Also die andere Arbeit, so Bibliothek betreuen, ne? Viele haben ja auch eigene Bibliothek, das ja, aber die Vorstandsarbeit nicht mehr. Und meine Befürchtung ist, dass das über kurz oder lang den einen oder anderen genealogischen Verein auch treffen wird.
Ja, also in Sachsen haben sich etliche genealogische Vereine schon aufgelöst.
Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Doch, also in Chemnitz gab es mal einen, den gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. In Leipzig bin ich mir nicht sicher, ob es den noch gibt. Und ja, also es haben sich etliche auf. Es gibt noch so Stammtische und so einzelne Initiativen noch, die sich regelmäßig treffen. Aber so die Vereine, die es mehrere Jahrzehnte davor dann gab, gibt es leider nicht mehr in allen Regionen, da ist das einfach dann passiert schon, genau. Was ist denn bei der IGGP? Also die IGGP ist ja ist es ein Dachverband für einen amerikanischen Verein, die sich mit deutscher Genealogie beschäftigen, oder wie muss man das verstehen?
Also es ist ein Dachverband für Vereine weltweit, die sich mit deutscher Genealogie beschäftigen. Also es ist ja tatsächlich mal gegründet, glaube ich, als German-American Partnership. Und als dann zum Beispiel auch ein brasilianischer Verein und ein australischer Verein Mitglied wurde, hat man das dann umbenannt in International German Genealogy Partnership. Und gegründet 2015 in Minnesota von der DADV und dem lokalen Verein vor Ort und der Society aus Sacramento.
Ach so.
Die einfach mal auf einer Konferenz da, weil die halt alle ihre Vorfahren in Deutschland erforschen und dann die tolle Idee hatten zu sagen, wie können wir denn da den Austausch fördern und was kann man denn da machen, dass man quasi tatsächlich die Brücke über den Atlantik irgendwie schlägt, auch in dem Austausch zwischen Forschenden.
Ja.
Und so wuchs das mal und ich bin da jetzt seit 2021 im Vorstand. Wie gesagt, ich konnte da nicht mehr Nein sagen, weil das ist tatsächlich auch so, dieser internationale Austausch ist ja so ein Steckenpferd von mir.
Ja.
Und seit Anfang letzten Jahres bin ich da Präsidentin. Und es ist aber tatsächlich ein Verband für Vereine. Mhm. Also wir haben keine Einzelpersonen als Mitglieder, sondern es soll tatsächlich darum gehen, den Austausch zwischen den Vereinen oder den Societies, Associations, wie du es im Englischen auch immer nennen möchtest, zu fördern. Nämlich, wie können die zusammen Forschungsprojekte erstellen? Wie können die voneinander lernen? Wie können die zusammenarbeiten? Und da bieten wir quasi den Raum und den Austausch und die Plattform. Also ich sage immer, wir sind der Automobilverband der Genealogie. Ah. Wir bauen keine Autos, wir bringen die Autobauer zusammen. Und unsere Autobauer sind dann die genealogischen Vereine.
Ah, okay. Und genau, also es ist international aufgestellt, ist ähnlich sozusagen zu sehen wie die DRGV in Deutschland.
Ja, könnte man vergleichen. Aber wie gesagt, international aufgestellt und das, was sie alle gemeinsam haben, sind, dass sie German Genealogy, und mit German nennen wir tatsächlich so deutschsprachige oder im deutschsprachigen Raum. Also das kann halt auch Luxemburg sein, das kann das Elsass sein, Lothringen. Die, wie gesagt, die ehemaligen deutschen Ostgebiete natürlich.
Und die Schweiz.
Und die Schweiz.
Und Österreich, genau. Also deutschsprachig. Genau. Deutschsprachig also wirklich dann. Deutschsprachige
Teil, ne? Also, genau. Also auch deutschsprachige Teil in Belgien, die ja. Grenzgebiete Dänemark. Also das sind alles so, wo wir versuchen, irgendwie die Vereine zusammenzubringen.
Also ich finde das total spannend, was die IGGP macht. Ich habe deswegen ja auch schon bei einzelnen Zusammenkünften dann teilgenommen gehabt in der Vergangenheit. Ich habe mich, deswegen danke ich dir, dass du da einfach nochmal ein bisschen Klarheit für mich reingebracht hast und für die Hörer, die das hier mitverfolgen. Ihr habt ja auch Konferenzen schon gemacht, da habe ich selber schon Vorträge gehalten zweimal, die online sind, beziehungsweise auch vor Ort dann oder hybrid auch gemacht worden sind. Also da passiert eine jede Menge und mich hat das auch gereizt, da einfach das international zusammenzuarbeiten, auch weil ich natürlich viele Kunden aus dem Ausland habe, beziehungsweise international sozusagen auch Forschung in Sachsen mache für die sozusagen Familien, die Vorfahren in Deutschland beziehungsweise in Sachsen haben. Ja, also kann ich durchaus nachvollziehen, den Reiz. Jetzt, eigentlich habe ich vorhin schon gesagt, die letzte Frage. Wir sind heute auch echt schon über die Zeit. Meine Gott, wenn sich das noch schneit, dann. Okay, aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema, da einfach mal drüber zu sprechen. Ich hoffe, das hört man sich dann auch an, diese Länge hier. Es gibt, was ich noch sagen will, es gibt ja in Deutschland nicht nur genealogische Vereine, sondern wir haben ja auch Stammtische, habe ich vorhin schon mal erwähnt.
Ja.
Und so Projektegeschichte. Also es gibt ja auch den Ahnenforscher-Stammtisch Unna, oder? Und die sind ja kein Verein. Und das Spannende ist, dass die dort doch relativ auch schaffen, wirklich auch Projekte und regelmäßige Online-Veranstaltungen und so weiter anzubieten. Also es ist da beachtlich und die sind kein Verein.
Nee, das sind sie nicht. Ich glaube, das ist so eine Arbeitsgemeinschaft oder wie gesagt, Stammtisch nennen die sich. Es gibt ja in Flensburg irgendwie auch noch einen, der ist auch recht aktiv, aber Unna prescht da schon ganz schön vor. Also ein Forscherstammtisch Unna, ich nenne das meistens nur Unna, die preschen da schon ganz schön vor. Also was insbesondere der Georg da auf die Beine stellt, gerade so auch von der technischen Seite mit Webinaren und hier Stammtisch vom Genealogentag Livestream und so. Das ist die sind halt von Anfang an neue Wege gegangen. Also wirklich haben auch überhaupt keine Angst vor neuen Medien, also als es noch neue Medien waren, also überhaupt keine Angst vor neuen Medien, weil die gibt's ja auch schon länger. Ich glaube, die gibt's schon seit 20 Jahren, 25, also die sind nicht neu. Und hatten nie Angst vor großen Tieren, also nie Angst vor neuen Medien, haben einfach Sachen ausprobiert. Das sind so Ausprobierer und sagen, wir versuchen es einfach mal. Und wenn es schief läuft, dann läuft es halt schief. Und wenn es funktioniert, dann ist es super. Und wenn es so nicht funktioniert, vielleicht funktioniert es irgendwie anders. Also die machen schon ganz, 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 ganz tolle Sachen. Da kann ich nur empfehlen, da mal auf den genealogischen Kalender, haben so einen genealogischen Kalender gebaut, mal raufzuschauen, was die für Veranstaltungen haben. Und das Schöne, was ich bei denen finde, die haben nicht nur ihre eigenen Veranstaltungen im genealogischen Kalender, sondern die haben tatsächlich den Anspruch, einen genealogischen Kalender für Deutschland zu haben. Das heißt, die grasen auch die anderen Vereine und Plattformen und Anbieter ab und bauen alles in einen Kalender rein, damit man alles auf einen Blick hat. Also alleine den Aufwand finde ich schon großartig.
Genau, ja. Und das wollte ich auch jetzt hier mal nicht unerwähnt lassen, wenn wir über Vereine sprechen.
Ja.
International in Deutschland und Unna ist wirklich so ein, aber ich wäre bei mir auf der Facebook-Seite ist und in meiner Facebook-Gruppe und dann auch immer wieder mal mir folgt, der wird auch merken, dass ich auf den sozialen Kanälen auch immer wieder mal auf Veranstaltungen hinweise. Und vielleicht landen wir hier mit unserem genealogischen Wochentalk sozusagen dann auch mal
im genealogischen Kalender.
Im genealogischen Kalender, genau. Sind jetzt zwar nur eine Zwei-Mann-Veranstaltung, aber bis jetzt,
weiß,
genau.
Genau.
Schauen, wo die Reise hingeht.
Genau. Wer weiß, wen wir da in Zukunft noch dazu holen. Ich habe es einigen Leuten schon angedroht, dass vielleicht eventuell mal das Telefon klingelt.
Oh, sehr schön.
An einem Freitag oder an einem Samstag oder an einem Donnerstagabend.
Genau. Ich denke, wir haben das Thema ausgiebig erörtert.
Wir sind ins Klappern gekommen.
Ja, das stimmt. Aber ich denke, es war wichtig. Mir ist es ja immer auch ein Anliegen, dass man ein bisschen was mitnimmt. Mhm. Ich denke, wir haben ganz gut, jetzt nochmal so als Fazit vielleicht, wir haben ganz gut abgerundet, was ist ein Verein, das ist halt durchaus lohnenswert, ist auch sich für einen genealogischen Verein aktiv einzubringen, da Mitglied zu werden. Nicht, also zum einen Motivation, weil man vor Ort ist oder vielleicht, weil es das Forschungsgebiet betrifft. Insbesondere, wenn man halt auch da Lust hat und Fähigkeiten mit einbringen kann. Ich denke, jeder genealogische Verein sucht dringend Leute, die das sich da aktiv auch einbringen können, ja, und ist dankbar dafür, wenn es dann neue Mitglieder auch gibt. Die Qualität der Vereine, also die, ja, die Ergebnisse oder die Präsentation der Vereine sind sehr unterschiedlich, aber auch haben wir festgestellt, es ist ja natürlich von der Anzahl der Mitglieder und auch von der Anzahl der aktiven Mitglieder, ja, natürlich abhängt. Auf jeden Fall lohnt es sich, wenn man in einem bestimmten Bereich forscht, immer auch mal im Internet zu suchen. Gibt es da, haben die eine Website, gibt es da Publikationen dazu? Und da denke ich, da kann man auch ganz viel Wissen sozusagen auch nutzen, was einfach der Verein über die Jahre und Jahrzehnte da gesammelt hat, im Endeffekt auch durch die Mitglieder vielleicht und die
das dann sammeln. Das Wissen anbieten,
genau,
nicht vergessen.
Genau.
Ja, weil die sind ja immer auch auf der Suche nach Publikationen und nach Schriften. Und es muss auch nicht immer das Hochwissenschaftliche sein. Und jetzt mag dein Herz als Historiker, mag es auch Familienforschungsergebnisse oder Anekdoten, die ist man hinzugekommen. Oder wenn man einen spannenden Beruf in seiner Ahnenreihe hat, darüber was zu schreiben. Also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sich einzubringen.
Genau. Nee, es ist auch
mal Aufruf hier.
Genau, auf jeden Fall. Genau. Und vielleicht sprechen wir auch ein bisschen die jüngeren Generationen an. Also ich mache gerade die Erfahrung, dass es auch viele jüngere Leute gibt, die sich mit der Ahnenforschung beschäftigen oder mit der historischen Forschung. Auch Ortschronisten, jüngere soll es geben. Und deswegen eine tolle Sache, sich einfach mit den genealogischen Vereinen zu beschäftigen, auch insgesamt mit historischen Vereinen vielleicht, auch einfach mal zu schauen, ob man da vielleicht ja entweder Wissen bekommen kann oder auch Wissen einbringen kann. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Das, denke ich mal, ist ein... Oder hast du noch ein gutes Schlusswort? Mir fällt gerade keins ein heute.
Nee. Ich glaube, das war schon ein ganz gutes Schlusswort. Also dieser Aufruf mal nicht bange machen lassen.
Nee.
Einfach mal hingehen und einfach mal nachfragen und das Gespräch suchen. Ich glaube, das wäre so mein Wort zum Samstag.
Genau. Und nicht abschrecken lassen. Also als aktiver im Verein kann ich sagen, es ist keine Raketenwissenschaft. Man kann das alles machen, man kann das alles lernen. Es bringt einen keiner da um, es wird einen keinen Kopf abgeschlagen, wenn man was falsch macht. Es ist wichtig, dass man sich aktiv einbringt und ich denke, du kannst das auch unterstreichen als Präsident bei der IGGP.
Auf jeden Fall.
Genau. Barbara, ich danke dir vielmals fürs Plaudern, fürs Gespräch.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal und bin sehr gespannt auf unser Ergebnis.
Alles klar.
Wir hören voneinander. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.
Das war also der zweite Teil meines Gesprächs mit Barbara. Ja, der zweite Teil des etwas längeren Gesprächs mit Barbara über genealogische Vereine. Vielleicht war ja auch für dich ein Gedanke dabei, der dich motiviert, selbst einmal aktiv zu werden oder dich stärker in den Verein einzubringen. Oder vielleicht auch den nächsten genealogischen Verein für dein Forschungsgebiet zu kontaktieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, damit du keine Episode mehr verpasst. Alle bisherigen Gespräche, Blogbeiträge und weitere Angebote findest du übrigens auch auf archivbegleiter.de. Natürlich kannst du diesen Podcast auf allen Plattformen mit allen Apps hören, so wie du das möchtest. Und falls du selbst mal beim Genealogischen Wochentalk dabei sein möchtest, melde dich gern bei mir. Ich freue mich über neue Gäste und Themen. An dieser Stelle erstmal jetzt danke fürs Zuhören. Pass auf dich auf, lass dir beim Finden helfen. Und ja, bis zur nächsten Folge bei Archivbegleiter on Air.